Der Energy Outside Zone Talk, presented by Empire Chronicles. Touchdown 49ers.
Hallo und willkommen beim Niner Empire Outside Zone Talk, presented by Empire Chronicles. Mein Name ist wie immer Michael, ich bin euer Host. Meine Gäste heute sind Moritz.
Guten Tag.
Und Jan.
Hallo zusammen.
So, wir bekommen nachher noch Gäste dazu, aber bevor wir zu denen kommen, sprechen wir jetzt erstmal über die News, die diese Woche passiert sind. Ja, Moritz, Mohamed Sanu ist jetzt ein 49er.
Also, ich bin extrem gehypt. Bei den Falcons unter Kyle Shanahan als Offense-Coordinator hat er richtig abgeliefert, war eine solide Nummer 2 hinter Julio. Eigentlich schon so ein bisschen in Richtung auch Tendenz zum 1er. Ist jetzt auch schon nicht mehr der Jüngste und letztes Jahr wurde er zu den Patriots getradet für einen Second-Round-Pick. Da war ja auch so ein bisschen das Thema, ob er vielleicht zu uns kommen würde, aber wir haben dann Emmanuel Sanders geholt. Hat dann allerdings nicht so wirklich abgeliefert bei den Patriots und wurde dieses Jahr entlassen. Nicht aufgrund seiner Leistung, sondern aufgrund seines Capits von 6 Millionen knapp, die er jetzt eingespart hat. Nichtsdestotrotz, mich hat es ein bisschen gewundert, dass wir auch so lange gewartet haben auf ihn wirklich, weil unsere Receiver waren davor schon wirklich angeschlagen. Erst jetzt mit der Verletzung von Richie James vielleicht so ein bisschen. Aber mich wundert es auch, dass kein anderes Team ihn geholt hat, weil, wie gesagt, wenn er wirklich noch so gut sein sollte, wie er mal war bei den Falcons und auch das Potenzial hätte, dann ist es natürlich einerseits eine Bereicherung für jedes Team, andererseits ist es okay, vielleicht mit Covid zurzeit ein bisschen schwierig. Aber ich muss allerdings auch wirklich sagen, wenn einer sein Potenzial ausschöpfen kann, dann ist es wirklich Kyle Shanahan. Dann kann er wieder zu dem Punkt zurückkommen, an den er auch wirklich in vielleicht zurückkommen, weiß ich. Ich kann natürlich nur vermuten. Also zu dem Punkt zurückkommen, wo er bei den Falcons war.
Ja, ich kann mich da nur voll und ganz anschließen. Ich freue mich auch sehr, dass er jetzt den Weg zu uns gefunden hat. Hat ja wirklich ein bisschen gedauert. Man hat in den letzten Wochen auch einiges gelesen, dass Interesse besteht und wo er denn gecuttet wurde bei den Patriots. Hat man ja fast schon damit gerechnet, dass er dazukommt. Was bei Shanahan ja auch immer wichtig ist, dass man das System kennt oder zumindest das schnell umsetzen kann. Und das kennt er ja. Er kennt das von den Falcons. Und da waren die ja auch erfolgreich zusammen. Und ich freue mich. Ich hoffe, er kann nochmal das alte Potenzial aus Sanu rausschöpfen und dass er uns genau in dieser Situation jetzt, wo einige Receiver uns ja leider fehlen, auch weiterhelfen kann.
Ja, und gestern war dann der Tag der Hiob-Botschaften. Erst hieß es, Richard Sherman kommt auf IR. Da Jason Verrett ja immer noch Hamstring hat, hieß es dann, Witherspoon wird wahrscheinlich starten. Der kam aber ins Concussion-Protokoll, schweres Wort. Und Tim Harris kam auch noch auf IR. Uns gehen langsam die Cornerbacks aus, oder Jan?
Ja, absolut. Also da muss ich auch erstmal schlucken, wo ich das gelesen habe. Und so langsam kommt man vielleicht doch ins Grübeln, ob das alles... Ja, ich würde nicht sagen, falsch war, aber ob das alles so richtig war, dass wir in den letzten 2 Jahren jetzt Verrett und den Rookie Tom Harris im Draft mal ausgenommen, dass wir da im Cornerback-Position halt nichts oder kaum was gemacht haben. Es wurde zwar noch ein paar nachverpflichtet und unter anderem wurde unser alter Bekannter Dante Johnson aktiviert auf den 53er-Kader und so was ich gelesen habe, sieht es wohl danach aus, dass er tatsächlich starten wird. Würde das bei Witherspoon noch etwas länger dauern, was man ja auch nicht weiß. Also trainiert hat er nicht heute, was ich gelesen habe.
Ich habe allerdings auch gehört, dass er auf einem guten Weg sein soll. Ein Concussion-Protokoll dauert normalerweise immer so plus minus ein paar Tage, eine Woche. Also eine Woche plus minus ein paar Tage und ich weiß jetzt nicht wann. Ich glaube, die Concussion kommt wahrscheinlich noch vom Spiel. Vielleicht haben wir Glück und er kann starten, weil er ist natürlich enorm besser als Dante Johnson und er ist auch eingespielter noch. Hat auch mehr Reps bekommen im Trainingscamp. Jason Verrett ist ja mit der Hamstring-Injury auch raus, hast du ja gerade, glaube ich, schon gesagt. Und wir sind halt wirklich ein bisschen dünn. Wenn wir spielen können, dann haben wir halt Emmanuel Mosley, der halt unser Nummer 2 Corner eigentlich ist, der jetzt dann zusammen mit Ben Witherspoon starten wird. Da bin ich mal gespannt. Wir haben ja eh keinen eigentlich so wirklich richtig Nummer 1 Corner, die bleiben ja immer auf der Seite. Obwohl jetzt auch gegen DeAndre Hopkins Sherman ein bisschen öfters gewechselt ist, aber ich glaube, das werden wir nicht nochmal sehen jetzt gegen die Jets. Dann haben wir natürlich Kamron Williams im Slot. Und danach wird es auch schon eng. Danach käme halt, wie gesagt, Dante Johnson, aber ich bin gegenüber ihm immer so ein bisschen kritisch eingestellt. Er war ja nicht umsonst der Lieblingscorner der Gegner vor 2-3 Jahren, als er bei uns schon mal der Starter war. und man muss auch noch sagen, wenn wirklich Not am Mann wäre, hätten wir ja auch noch unserem Backup Free Safety. Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, es tut mir jetzt leid. Oh, ich kann mir kurz jemand auf die Sprünge helfen.
Meinst du Moore?
Genau, Tavarius Moore, Entschuldigung. Der hat ja auch in seiner ersten Saison Cornerback gespielt und in diesem Cover 3, also mit dem Deep Third Zone, also mit einem tiefen Drittel. Was er eigentlich auch als Safety spielt, als Free Safety, kommt er auch zurecht. Es ist halt Man Coverage nicht so wirklich gut. Aber es wäre auch mal wirklich interessant zu sehen, was er drauf hat. Vielleicht so ein bisschen in der Auswechslung mit anderen Cornerbacks.
Ja, zur Not kann auch unser Starter Jimmy Ward Cornerback spielen. Ne? Das war ja sein Vorteil, dass er da ein bisschen flexibel ist.
Ja, aber wir haben jetzt mit Jimmy Ward auf Free Safety so gute Erfahrungen gemacht. Und da würde ich dann ganz lieber Tavarius Moore auf Cornerback sehen.
Ich sage es halt nur, dass das auch noch eine Option wäre. Ja, kommen wir doch mal zum Spiel am Sonntag. Ihr werdet wahrscheinlich genauso gelitten haben wie ich auch, beziehungsweise wahrscheinlich wird es bei euch genauso gegangen sein wie bei mir. Erstes Quarter, totales Hoch. Zweites Quarter, so ein langsam, was machen die da? Drittes und viertes Quarter, what the fuck? Euch wird es wahrscheinlich genauso gegangen sein, trotz der guten Zahlen von Jimmy Garoppolo, 1933, 259 Yards und 2 Touchdowns. War das mit sein schlechtestes Spiel? Da ist noch gewaltig Luft nach oben. Raheem Mostert war unser bester Runner und unser bester Receiver. Einmal für 56 Yards gelaufen und für 95 Yards Pässe gefangen. Ja, ich glaube, da sieht man schon, wo unser Problem in der Offense ist, oder Moritz?
Ja, also Problem würde ich es jetzt nicht nennen. Es war die erste Woche wirklich, es gab keine Preseason, muss ich so ein bisschen zurechtfinden. Trainingscamp ist ja auch immer eine andere Situation als ein Spiel. Jeder, der von uns hier zuhört, oder jeder, der zuhört, kennt es, der vielleicht mal selber gespielt hat, kennt es auch. Gegen andere zu spielen ist immer eine Erfahrung. Und immer auch was komplett anderes. Man ist die ersten Minuten eigentlich immer komplett verwirrt, weil man kennt es so gar nicht. Man hat es im Training immer anders gemacht. Und jetzt muss man improvisieren. Und deswegen würde ich das erste, vielleicht auch das zweite und dritte Spiel, es ist immer unterschiedlich, wie lange Teams brauchen, um reinzukommen, nicht wirklich als Sample Size nehmen. Aber von Garoppolo bin ich wirklich im ersten Spiel enttäuscht gewesen, denn es war wirklich mit wirklich das schlechteste Spiel, was ein 49ers QB abgeliefert hat in den letzten Jahren für uns. Die Zahlen sagen zwar knapp 56% Completion Rate, 250 Yards Passing und 2 Touchdowns. Aber die sagen halt auch nicht alles aus. Ich muss aber bedenken, dass 76 Yards von dem Raheem Mostert Touchdown kommen und es waren 4 Yard Pass. Also würden da schon effektiv 70 Yards runtergehen. Und er hat auch einige Würfe wirklich versaut oder auch einige Reads nicht gesehen. Er hat zu lange den Ball gehalten in der O-Line. Was allerdings vielleicht auch ein bisschen eine Schuld an Shanahan ist, dass er sein Scheme nicht wirklich perfekt angepasst hat und Garoppolo deswegen hat zu lange den Ball halten müssen. Die O-Line hat zum Beispiel ziemlich gut gespielt. Die Interior O-Line hatte natürlich 1-2 Bang-Ups. Und auch 1-2 Fuck-Ups, nenne ich jetzt mal, einfach wegen Verletzung. Aber ich glaube, da können wir jetzt wirklich keine Vorwürfe machen. Also die O-Line war deutlich besser als die letzten Jahre und Garoppolo hat schon mit viel, viel schlechteren O-Line viel, viel besser gespielt. Ich hoffe jetzt, wir haben Glück, dass wir gegen die Jets, gegen die Giants und dann gegen die Eagles waren es, glaube ich, spielen. Vielleicht hat Garoppolo da noch so ein bisschen Zeit reinzufinden, bevor es dann wirklich an die großen, nenne ich es jetzt mal, an die großen Gegner geht in der zweiten Saisonhälfte, beziehungsweise in der Mitte der Saison.
Ja, ich war eigentlich relativ überrascht, dass wir so gut ins Spiel gefunden haben, weil, wie Moritz schon richtig sagt, Vorbereitung war schwierig, es gab keine Preseason und es ist immer noch was anderes, einen Gegner zu tackeln, als im Training seine Mitspieler. Und deshalb war ich schon sehr überrascht, dass wir echt gut ins Spiel gefunden haben. Wir haben ja auch schnell 10-0 geführt und man dachte so, ja, es geht genauso so weiter wie letzte Saison und das werden wir schon nach Hause schaukeln irgendwie, bis es denn zu den Handblock kam, der uns ja irgendwie total aus dem Konzept gebracht hat. Danach ging ja kaum noch was. Und dann hat sich auch so langsam die fehlenden Receiver bemerkbar gemacht bei uns, fand ich. Ich habe mir von Born auch viel, viel mehr erhofft. Muss man auch mal ganz klar sagen. Der Gameplan von Shanahan hat auch etwas was anderes vorher gesehen. Viel mit Mostert, was ja auch geklappt hat, wie wir ja gesehen haben bei dem langen Touchdown. Und und Kittels Verletzung, da sind wir ja fast nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen. Das sah ja, viel, viel schlimmer aus, als es ja hoffentlich tatsächlich ist. Und das hätte schon noch übler sein können, als jetzt nur mit 0-1 nach dem ersten Spiel aus Woche 1 rauszugehen. Und was mir noch aufgefallen ist, dass wir ja immer noch ein Riesenproblem mit mobilen Quarterbacks haben. Auch wenn Kyler Murray das wirklich mit seinen Läufen bis ans Limit ausgereizt hat und hier noch eine Flagge gefordert hat und da noch. Und dann, ich weiß nicht, ob es Haider war oder Givens, die einfach nur über ihn rüberspringen und ihn irgendwie leicht noch am Oberschenkel oder was das war berühren. Und er dann gleich wie ein kleiner Schuljunge Hilfe schreit zum Schiri, guckt, ob da noch eine Flagge kommt. Das müssen wir so langsam auf den Griff bekommen, weil der Murray ist ja nicht der einzige mobile Quarterback in unserer Division mehr. Und am Ende hin habe ich einfach für Garoppolo gehofft, dass er uns ja dieses Spiel einfach noch gewinnt, wie man es von, ja, klingt zwar jetzt böse, von größeren Quarterbacks kennt, dass sie auch bei schlechten Spielen auf, oder wenn es mal nicht so läuft, auch so zum Ende hin einfach diesen scheiß Touchdown am Ende noch machen und dass wir dieses Spiel gewinnen. Ja, und ja, Enttäuschung war da und jetzt hoffen wir aber mal, dass es gegen die Jets und gegen die Giants ja besser wird und dass wir so langsam mal wieder auf die Siegerstraße geraten.
Also du sprichst mir da voll aus dem Gefühl raus. Als ich die Verletzung von Kittle gesehen habe, mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Mir ist direkt in den Sinn gekommen, nein, es ist so aus, weil Knie ist so durch, es ist oft mal schön ein Kreuzband oder so. Oder irgendein Meniskus. Ich habe fast geheult.
Ja.
Das war echt schlimm. Aber als wir dann gesehen haben, dass er in die Kabine laufen konnte und dann auch leicht wieder nach der Halbzeit wieder auf dem Fahrrad gewesen ist, um seine Beine halt zu sein, seine Muskulatur in dem Knie zu entspannen. Um ein bisschen wieder runterzukommen, beziehungsweise wieder reinzukommen, um spielen zu können, das Spiel zu Ende, war ich sehr, sehr, wirklich sehr, 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 sehr beruhigt. Da war mir schon fast egal, dass wir das erste Spiel verloren haben. Das ist eh so, jetzt mit der Covid-Situation, wie wir es gerade schon genannt haben, ist okay, abhaken, wir können eh nichts mehr dran ändern im nächsten Spiel, die Chats.
Ja,
Kommen ja
wobei.
auch gleich.
Oh, moin.
Moin. Wir kommen
Moin.
gleich zu euch, Knut. Wir machen noch schnell das Review zu Ende. Und
Ja.
dann sind wir bei euch.
Sehr gut,
Wobei
alles
ich
klar.
Jimmy da noch kurz in Schutz nehmen will, weil wir haben es leicht. Wir haben alle ein Bird's-Eye-View auf das Spielfeld. Das heißt, wir sehen jeden freien Receiver sofort. Jimmy muss diesen freien Receiver durch erstmal Kühlschränke wie den Moritz sehen und dann durch Kühlschränke in der Defense-Line. Der hat eine ganz andere Sichtweise wie wir. Klar, er muss es sehen, aber er hat auch eine ganz andere Sichtweise. Das dürft ihr nie vergessen. Nur weil ihr auf dem Fernseher seht, ey, der ist doch frei, heißt das nicht, dass der Quarterback das sofort sieht, weil wenn in dem Moment zwei Kühlschränke genau davor stehen, dann sieht
Aber
der Quarterback das
man muss
nicht.
dazu auch sagen, er hat 127,5 Millionen Gründe, warum er es eigentlich sehen sollte und warum er auch erwarten kann, dass er seinem Gehalt entsprechend spielt. Und ich glaube, wir brauchen gar nicht weiter diskutieren, dass es einfach sein grottenschlechtestes Spiel war, seitdem wir ihn bei uns haben. Eigentlich schon seitdem wir ihn da. Also das grottenschlechteste Spiel eines 49ers-QBs überhaupt in den letzten 5 Jahren, würde ich jetzt mal behaupten.
Zu diesen 127 Millionen Gründen sage ich mal so, wenn Sam Darnold dran ist mit Vertragsverlängerung, wird er wahrscheinlich mehr als diese 127 Millionen kriegen. Das ist leider der Quarterback-Markt, der ist total überteuert.
Ja, natürlich, aber wir
Das kannst
könnten
du nicht
auch
immer nur einem
für
Spieler vorwerfen, der einfach
die
127
Leistung,
Millionen.
die er gezeigt hat am Wochenende an dem Spiel, die hätten wir auch von Nick Mullins für 2 Millionen pro Jahr bekommen oder von Beathard für einen Rookie-Vertrag von 4 Millionen über 4 Jahre. Da hätten wir auch keine schlechtere Leistung bekommen. Und auch du hast recht damit, dass auf jeden Fall, es ist für uns einfacher zu beurteilen, ob ein Receiver frei ist oder nicht. Aber man kann auch sehen, wie ein QB spielt und wenn ein QB sich darauf verbeißt und die ganze Zeit nur auf einen Receiver schaut und nicht seine Progressions durchgeht, wie es eigentlich machen sollte, oder auch dann, wenn ein bisschen was in der Pocket collapsed, so ein bisschen Druck kommt, direkt panisch wird und dreimal sich rumspinnt in einem Spiel, obwohl gar kein Defense Line in der Nähe war innerhalb von 2 Yards.
Lass,
Wir wollen jetzt auch.
gib ihm noch zwei, drei Spiele, bevor du ihn verteufelst, weil, wie du schon gesagt hast, es gab keine Preseason und diesen Rost, den sie normalerweise in der Preseason ablegen, den konnte er nicht ablegen diesmal.
Ja, natürlich, aber trotzdem hätte ich das auch noch ein bisschen höhere Leistung erwartet, weil Kyler Murray hat ja jetzt auch besser gespielt als Kuba.
Ja, was aber auch unser Defense verschuldet war. Aber das ist eine Sache, über die wir nochmal diskutieren können, weil die Defense hat am Ende nachgelassen oder er hat am Ende seine Zahlen geholt. Also.
Okay. Ja, aber das Thema Garoppolo wollen wir jetzt erstmal lassen. Wir haben jetzt genügend drüber gesprochen. Wir werden es über die nächsten Wochen sehen, wie es weitergeht.
Ja, wie
Und ich
gesagt,
hoffe einfach und ich
ich
denke auch,
würde ihm
dass du.
zwei, drei Spiele geben und wenn er danach immer noch so performt, dann kann man die Quarterback-Diskussion aufreißen. Aber wie gesagt, dadurch, dass keine Preseason da war und diese Saison sowieso was Spezielles ist, würde ich da erstmal abwarten.
Ja, damit wiederholst du gerade genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Dankeschön.
Ah, okay. Ja, aber wie gesagt, Kyler Murray, die Zahlen wurden am Ende besser und am Ende hat unsere Defense leider auch erschöpfungsmäßig nachgelassen. Von daher würde ich Kyler Murray jetzt auch nicht so hoch loben. Auch mal gucken, wie das ist, wenn die Defense nicht am Ende müde ist. Ja, dann kommen wir jetzt zu unseren Gästen. Heute wollen wir über das Jets-Spiel sprechen. Und dafür haben wir heute den Knut und den Felix, wenn ich da den Namen richtig im Kopf habe, von der Gangrene Germany als Gast. Hallo ihr beiden und erzählt doch mal kurz was über euch.
Moin.
Guten Abend.
Felix, willst du ja?
Ja, ich dachte Alter vor Schönheit.
Mach mal.
Ja, guten Abend in die Runde. Ich bin Felix, 28 Jahre alt. Ja, komme aus Ostwestfalen. Bin Jets-Fan seit ungefähr 2009, 2010. Lange alleine gewesen auf weiter Flur. Wusste lange nicht, dass es überhaupt irgendwelche anderen Jets-Fans in Deutschland groß gibt. Und bin dann, inzwischen ist das schon 2,5 Jahre her, ja, über eine Internetbekanntschaft mit Freddy, das ist der Gründer unserer Newsseite, quasi der Gangrene Germany Newsseite, in Kontakt gekommen und darüber dann relativ zu Anfang auch in die Redaktion, wo ich jetzt drin bin. Und ja, die ist in der Zwischenzeit gewachsen. Knut ist dazu gekommen, noch ein paar andere. Und wir versuchen so ja, alle 2-3 Tage mindestens etwas über die Jets zu schreiben, welche Neuigkeiten es gibt, ja, und auch regelmäßige Podcasts anzubieten. Hört man mich noch?
Ja. Ja, man hört dich noch.
Na gut, ja. Ich bin jetzt durch. Ich habe gedacht, guck mal vielleicht weiter.
Achso. Ja, ich bin Knut, komme aus der Nähe von Hamburg. Also wohne hier. Ursprünglich komme ich aus der Ecke von Rostock. Alter tut hier nichts zur Sache. Ja, ansonsten habe ich den ähnlichen Werdegang wie Felix. Bin Jets-Fan seit 2011, als ich zufällig ins Stadion konnte, mal in New York gegen die Cowboys. Ja, und bin auch in der Redaktion und mache wahnsinnig gerne Podcasts und freue mich sehr, dass ihr uns eingeladen habt.
Ja, dann wollen wir gleich mal über die Jets zu reden kommen. Also erstmal für alle da draußen, die immer wieder sagen, wir müssen jetzt zweimal nach New York. Das stimmt nicht ganz. Wir müssen zweimal nach New Jersey. Also sowohl die Jets als auch die Giants spielen in East Rutherford in New Jersey.
Das ist leider korrekt, ja.
So, also die 49ers haben bis jetzt 16 Mal gegen die Jets gespielt, führen mit 10-6-0. Haben aber leider das letzte Spiel in 2016 mit 23-17 verloren. Ja, dann wollen wir doch mal ein bisschen über eure Stars reden, also über die Spieler, die für euch sehr wichtig sind, Knut und oder Felix. Dann schmeiß doch mal ein paar Namen in den Ring und sagt uns, warum diese Spieler für euch wichtig sind. Weil so geläufig sind die Jets-Spieler jetzt nun nicht für jeden 49ers-Fan. Ich glaube, den ihr am besten kennt, ist Frank the Tank, Frank Gore. Le'Veon Bell kennt jeder in der NFL. Ja, und Sam Darnold ist dadurch, dass er so hoch gedraftet wurde, ja auch ein Name. Aber das war es dann eigentlich auch.
Das stimmt. Der euch wahrscheinlich jetzt am bekanntesten sein wird, ist ja nicht mehr bei uns. Der spielt jetzt ja bei euch in der Division. Bei den Seahawks. hat ja irgendwie keine Lust mehr gehabt auf New Jersey und meinte, in Seattle ist das Wetter besser, keine Ahnung. Ja, Sam Darnold hast du angesprochen, der geht jetzt in sein drittes Jahr, wir erwarten viel von ihm. Er ist ein großes Talent, viele sehen in ihm den Hoffnungsträger für die Zukunft. Es wäre jetzt an der Zeit, das mal zu beweisen, also phasenweise kriegt er das ganz gut hin, mit überzeugenden Leistungen, aber ihm fehlt halt die Kontinuität. Also er muss es halt regelmäßig zeigen. Wie gesagt, jetzt ist das dritte Jahr, nächstes Jahr entscheidet sich, ob man die 50 Option zieht oder ob man, wie es vielleicht kommen könnte, wenn man früh pickt, sich nach was anderem umguckt. Das ist so gerade so das, womit wir Jets-Fans uns auseinandersetzen, was die Quarterback-Position angeht.
Ja, und sonst haben wir, glaube ich, auch gar nicht so viele Superstars jetzt wirklich im Team, die es verdient hätten, größer bekannt zu sein. Bell, hast du schon gesagt, ist jetzt erstmal auf der IR-Liste gesetzt worden, nachdem er sich in der Saisoneröffnung verletzt hat. Das soll jetzt Frank Gore auffangen. Keine Ahnung, wie viele Kilometer der noch im Tank hat. Und sonst sieht unsere Offensive, was Star-Potenzial angeht, sehr, sehr mickrig aus. Beziehungsweise nicht nur die Offensive, die Defensive auch. Unser wichtigster Spieler da, der noch im Team gewesen wäre, CJ Mosley, hat sein Opt-out verkündet, weil er Angst vor Corona hat. Der fehlt uns also auch. Avery Williamson könnte hier noch ein Name sein, den man vielleicht kennt. Auch Inside Linebacker, der hat das Eröffnungsspiel verletzt auch verpasst. Da hofft man, dass er jetzt im kommenden Spiel gegen euch wieder auf dem Feld stehen kann, was für die Defense auch sehr wichtig wäre. Ja, und sonst hängt die Hoffnung in der Offense an so illustre Namen wie Perryman und Hogan und Jameson Crowder, den man vielleicht aus seiner Redskins-Zeit auch kennt. Der allerdings auch, ich meine, heute nicht trainiert hat, weil der Hamstring zwickt. Ja, da sind keine groß bekannten Namen. Die größte Hoffnung, in die ich zumindest setze, ist unser Tight End, Chris Herndon, der eine gute Rookie-Saison gespielt hat vorletztes Jahr. Im letzten Jahr dann erst gesperrt war. Ich meine, weil er verbotene Substanzen eingenommen hat. Und danach dann verletzt war. Quasi, hat glaube ich nur 3 Spiele gemacht, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und ja, auf so einem Spieler ruhen momentan unsere Hoffnung. Das jetzt erstmal soweit zu den Spielern.
Ja, Moritz, Jan, kennt ihr euch noch ein bisschen bei den Jets aus? Könnt ihr noch was dazu sagen?
Also mir fällt da gleich ein, der Crowder, den kennt man zum Beispiel, wenn man eine etwas größere Fantasy-Football-Liga spielt. Da fällt der Name Crowder eigentlich auch in den etwas mittleren bis Ende der letzten Runden taucht der Name Crowder eigentlich immer auf. Und der gilt vielleicht auch als einer der besten Receiver, die ihr bei euch im Kader habt. Was erhofft ihr euch denn speziell? Das würde mich mal persönlich interessieren von Crowder denn für die Saison, wenn er fit ist.
Also wenn er fit ist, wäre so eine 100-Catch-Saison mit 800, 900 Yards meiner Meinung nach schon ein Erfolg. Ist halt ein Slot-Receiver. Die sind zwar wichtig, aber die legen ja meistens nicht die ganz großen Statistiken auf. Ist jetzt noch wieder mal angeschlagen. Und dazu kommt das häufig fragwürdige Play-Calling von unserem Head-Coach Adam Gase, wo man immer das Gefühl hat, es kommt Run-Run-Pass. Ja, ich glaube, es würde gut tun, wenn man einen wirklichen X-Receiver noch hätte, der dann auch einfach für Crowder ein paar mehr Räume schafft. Hatte zwar jetzt ein erfolgreiches erstes Spiel, meine 117 Yards und einen Touchdown. Bei den Yards bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Aber das kam natürlich auch von einem Big Play, wo die Bills auch etwas das Tackling haben vermissen lassen, nach einem Bubble Screen, wo er für 69 Yards einen Touchdown gefangen hat, von denen ich glaube, 60 Yards nach dem Catch kam. Er muss fit bleiben, dann ist er auf jeden Fall ein wichtiger offensiver Teil, aber ich bin der Meinung, dass er uns nicht die Saison retten kann.
Knut? Ja, sich ähnlich. Er ist, wie gesagt, halt nur ein Slot-Receiver, das heißt, wird nicht die großen Nummern aufs Board bringen, ist aber von dem, was er kann, meiner Meinung nach einer der besten in der Liga, wird aber leider nicht richtig eingesetzt oder zu wenig eingesetzt. Im ersten Spiel der letzten Saison hatte er, glaube ich, 15 oder 16 Catches und hat es damit nicht über 100 Yard geschafft. Und hatte danach Spiele, wo er teilweise nur 2 oder 3 Mal angeworfen worden ist. Wenn man den richtig einsetzt, dann kann er uns was bringen, aber unser Coach sieht das irgendwie anders.
Also wenn wir bei euch in den Receiver kommen, noch ein großer Name ist, ist Breshad Perryman. Jahrelang bei den Baltimore Ravens, glaube ich, war es gespielt.
Das war ein Journeyman, ne?
Ja, es ist ein Journeyman, aber nicht zu vernachlässigen. Er ist wirklich sehr, sehr schnell und auch relativ groß gebaut, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und als Nummer 2 Receiver eigentlich ziemlich perfekt. Er ist vom Skillset jetzt nie wirklich richtig eingesetzt worden, finde ich. Weder bei den Ravens früher noch bei den Jets jetzt. Aber den sollte man definitiv nicht vernachlässigen, weil Over-the-Top-Speed, wenn irgendwie ein Cornerback schläft, dann ist er weg und wenn Sam Darnold den dann trifft, dann ist es gerne mal ein Touchdown.
Also wir haben Vollständigkeit, ich meine, der ist von den Ravens gedraftet worden, war dann zwischendurch bei den Browns und wir haben ihn jetzt, nachdem der Vertrag ausgelaufen ist, von den Buccaneers geholt. Okay. Ich selbst bin überhaupt nicht überzeugt von Rashad Perryman. Der bringt immer 2-3 Spiele was am Stück und dann taucht er wieder unter. Zumindest war es bisher in seiner Karriere so. Obwohl ich ein bisschen Hoffnung habe, dass er jetzt mich gegen euch Lügen straft, weil, wenn ich das richtig im Kopf habe, jetzt bei San Francisco auf den Outside Corner etwas eng, oder?
Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Etwas ist gut. Richard Sherman ist raus für 3 Spiele mindestens. Dann der etatmäßige Backup für Richard Sherman, Akilah Witherspoon, ist im Concussion Protocol. Der andere Cornerback, also Nummer 4 oder 5 auf dem Depth Chart, Jason Verrett, ist auch raus für das Spiel mindestens. Das heißt, wir haben unseren eigentlich Nummer 2 Cornerback, CJ Mosley. Dann haben wir eventuell Akilah Witherspoon, wenn es gut geht und er wieder spielen kann. Das weiß man beim Concussion Protocol, weiß man das nie. Das dauert ja immer unterschiedlich von Person zu Person. Und sonst kommt ein altbekannter Name, der bei jedem deines Fan, wenn ich ihn jetzt nochmal im Mund nehme, Schrecken ausruft. Dante Johnson ins Spiel, der starten wird. Als Outside Cornerback. Und ich will euch jetzt nicht zu nahe treten, aber Gott sei Dank spielen wir jetzt nur gegen euch und nicht gegen die Chiefs zum Beispiel, weil leckt mich in die Tasche, ey. Wir spielen da auf dem letzten Drücker spielen wir auf unserer Cornerback-Position bei Pfeifen aus jedem Loch.
Machst du selbst richtig Hoffnung.
Ich wollte es gerade sagen, ihr hättet euch kein besseres Spiel aussuchen können mit so vielen verletzten Cornerbacks als gegen uns.
Komisch, dass es die Cornerbacks sind. Normalerweise sind es immer irgendwelche anderen Gruppen. Aber unsere Receiver sehen auch nicht viel besser aus zur Zeit, also von daher.
Ja, auf beiden Seiten des Balls.
Von den Verletzungen her, ja.
Ja, wobei Brandon Ayuk soll sein Debüt geben. Mal gucken, was er kann.
Da bin ich sehr gespannt drauf. Und ich will mich auch sehr, sehr freuen.
Ja. Was mal als Frage, was meint ihr denn, wird man von Sanu schon sehen? Der ist ja mit Shannon zumindest vertraut.
Ich denke, dass er auf jeden Fall besser spielen wird als bei den Patriots. Es ist schwierig, weil er ist jetzt auch schon etwas in einem gehobenen Alter, sage ich jetzt mal. Aber wenn irgendjemand noch was aus ihm rauskitzeln kann, dann ist es Shannon auf jeden Fall. Und es hat auch einen Vorteil, dass er das Scheme wenigstens kennt, weil das Shannon-Scheme zu verstehen in ein paar Tagen, wenn du es davor noch nie hattest, dann ist nicht wirklich gut.
Ja, ich sag mal so, ohne überheblich klingen zu wollen, aber ich glaube, ihr solltet eher darauf hoffen, dass bis Sonntag noch die News kommen, dass Kittel nicht spielt. Weil mit Kittel steht und fällt unser Spiel so ein bisschen.
Okay. Wie sieht's denn grundsätzlich aus bei ihm? Ich habe das gesehen, wie sein Knie da überstreckt war. Da habe ich schon Schlimmes geahnt beim
Anblick. Er hat ein überdehntes Knie, ne, Moritz? Also wenn man das übersetzt, die Verletzung, die er hat, Kniesprain, genau, ist überdehntes, ne?
Er hat ein überdehntes Knie. Er hat auch in der zweiten Hälfte dann wieder weitergespielt, ganz normal. Hat halt keinen Ball gefangen und hat ein bisschen ruhiger gemacht, hat nicht so hundertprozentig Trauhauf-Football gespielt, wie man es normalerweise von ihm kennt.
Also nur noch geblockt, oder?
Ja, er hat keinen Catch bekommen, was vielleicht aber auch Garoppolo geschuldet war. Ich würde jetzt nur was so sagen.
Ja, wobei er macht jetzt das, was man mit dem überdehnten Knie macht. Er legt das Knie hoch.
Genau.
Er hat diese Woche nicht viel trainiert.
Und wird aber wahrscheinlich das Spiel spielen, so wie man es bis jetzt gehört hat.
Ja, wäre sonst auch ein starker Verlust. Ja, letztes Jahr war halt gegen Titans zumindest ganz gut, aber ohne Adams jetzt sehe ich da auch ehrlich gesagt eine Schwachstelle bei uns in der Defense.
Ja, das hat der Seattle Seahawks GM ja sogar zugegeben. Ein Grund, warum sie dem Trade eingegangen sind mit euch, war halt, dass sie meinen, Jamal Adams kann Kittle stoppen.
Würde ich ihm beipflichten.
Also ich hätte Jamal Adams auch gern bei uns gesehen, aber für uns war er zu teuer mit den ganzen First-Round-Picks, die ihr gekriegt habt für ihn.
Ja, also teuer war das auf jeden Fall. Also mit dem Trade, glaube ich, Knut, waren wir auch größtenteils zufrieden.
Ja, klar. Gerade mit dem, was im Vorfeld alles abgelaufen ist, wären viele wahrscheinlich auch mit weniger zufrieden gewesen, ja. Aber, ja.
Aber man muss auch sagen, wie ihr dahinter jetzt habt, den Marcus May, der hat ja gegen die Bills ein ordentliches Spiel abgeliefert. Also der ist jetzt auch nicht ohne, ne?
Ja, genau. Es macht den Einschnitt, als wenn er die Position getauscht hätte, als wenn er die Position von Adams spielt. Und von unserem Defense-Coordinator Greg Williams auch ähnlich eingesetzt wird. Also Adams hat ja letztes Jahr auch viel geblitzt und Druck gemacht vorne. Und das hat er jetzt im ersten Spiel auch gezeigt. Und ja, wenn er das so weitermachen kann, wären wir sehr froh. Die wurden ja zusammen gedraftet in einem Jahr. Er nimmt es in der ersten Runde und er in der zweiten. Das fanden einige sehr, sehr merkwürdig damals, aber war auf jeden Fall ein gutes Duo und ich hoffe, dass er in seine Fußstapfen treten kann. Er stand immer so ein bisschen in seinem Schatten. Ja, mal sehen, was das wird.
So, vielleicht kommen wir nochmal zu unserem altbekannten Liner-Spieler, der jetzt bei euch wahrscheinlich der Starting Running Back sein wird, Frank the Tank. Habt ihr irgendwelche Erwartungen an ihn oder hofft ihr einfach nur, dass er sich nicht verletzt beim Spiel?
Ja, mit Erwartungen tue ich mich bei so einem alten Mann immer schwer und auch bei unserem Run-Game. Wenn Bell 3,2 Yards bei uns gelaufen ist in der letzten Saison, weiß ich nicht, was ich von Gore erwarten soll. Ich hoffe natürlich auf ein bisschen mehr. Gegen Buffalo sah das auf jeden Fall schon ganz gut aus. Die Frage ist vor allem, wie die Rotation aussehen wird auf Running Back. Ich glaube nicht, dass Gore seine 15 oder 20 Touches kriegt. Dann haben wir dahinter noch einen Josh Adams, der mal bei den Eagles eine ganz gute Zeit hatte. Kalen Ballage hat sich der Adam Gase jetzt wieder in sein Team geholt. Der war ein Viertrunden-Pick bei den Dolphins. Wird vielen wahrscheinlich bekannt sein als, ich glaube, einer der schlechtesten Running Back-Saison, die je gespielt worden sind letztes Jahr für Miami noch. Ja, und unseren diesjährigen Viertrunden-Pick LaMichael Perine. Ich glaube, da wird es eher eine Rotation werden. Und nach dem, was ich jetzt gehört habe, hoffe ich eigentlich, dass wir mal ein bisschen mehr, also das hoffe ich generell, dass wir mal ein bisschen mehr im Passspiel machen. Aber wenn bei euch so viele Cornerbacks ausfallen, wäre das vermutlich auch die erfolgsversprechendste Variante, als gegen euch zu laufen.
Ihr müsst aber auch aufpassen, da kommt vielleicht zu eurem nächsten Schlüsselspieler, eure O-Line und insbesondere Mekhi Becton. Weil die Niners D-Line hat gegen die Cardinals-Spieler gezeigt, dass sie einer der besten der NFL ist, auch wenn sie Statistiken mit 2-6 nicht unbedingt zeigen. Aber allein Nick Bosa war 5-mal im Kyler Murrays Gesicht und hat ihn auch 2-3-mal ordentlich abgeräumt. Und die Niners haben mit ihrem Red 9 Scheme eh immer so ein bisschen Probleme gegen mobile QBs. Und ich bin wirklich gespannt, was da jetzt gegen die Jets rauskommt. Oder wie schätzt ihr eure O-Line ein? Habt ihr da irgendwie eine Chance? Oder?
Ja, das ist momentan ja wirklich noch schwer zu sagen. Wir haben ja die komplette O-Line ersetzt. Wir haben ja im Vergleich zur letzten Saison 5 neue Starter. Und so eine Positionsgruppe, wenn die völlig ohne Offseason und ohne Vorbereitungsspiel auskommen muss, ist natürlich schwer, sich da irgendwie zu finden. Ich sag mal, nominell haben wir uns verbessert in der O-Line. Bis man das irgendwann auf dem Feld sieht, kann es natürlich noch ein bisschen dauern. Mekhi Becton hat allerdings gegen die Bills, soweit ich das verfolgt habe, sehr gute Zahlen abgeliefert. War, glaube ich, sogar der beste Rookie-O-Liner an dem Spieltag. Und ja, das ist, also man kann es jetzt noch nicht beurteilen. Wir hoffen natürlich, dass es einen Schritt nach vorne geht. Aber ich muss ehrlich sagen, gegen San Francisco habe ich da auch ein bisschen Angst. Also eure ja, Defense ist schon massiv, was den Druck auf den QB angeht.
Ja, gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen von mir. Ich meine, Becton hatte sogar das höchste Grade aller offensiven Rookies von PFF bekommen. Wenn ich mich recht entsinne.
Ja, das stimmt. Ich habe gerade mal nachgeguckt nebenbei. Also Becton hat tatsächlich den höchsten Grade der Rookies und 77,2 insgesamt.
Ja, das ist doch schon ordentlich, ne?
Für einen Rookie ist sehr, sehr gut.
Ja.
Ja, vor allem ohne Offseason, ohne richtige, ohne, ja, so ein halbes Trainingscamp, keine Preseason, ist das schon ordentlich, muss ich auch sagen.
Genau. Aber auch da ist...
Ich habe ja selber jahrelang O-Line gespielt und auch als Left Tackle. Und ich habe mir das Spiel der Jets extra mal ein bisschen angeguckt in den letzten Tagen. So ein bisschen Zeit hatte ich dafür, aber nicht so viel. Mir ist aber bei Mekhi Becton aufgefallen, dass er noch sehr, sehr roh ist jetzt, was auch der Offseason halt geschuldet ist. Und gegen die Bills hat er halt wirklich viel mit seiner Masse gemacht, weil er halt einfach groß ist. Und ich glaube, da würde ich wirklich als Mekhi Becton jetzt ein bisschen Angst haben, weil Nick Bosa, der bestraft einen dafür gerne mal. Und Dee Ford mit seinem Speed, mit seinem Get-Off. Das wird schon, also ich würde, wenn ich jetzt drauf wetten müsste, normalerweise spielt Nick Bosa immer als rechter End, also der gegenüber den linken Tackle spielt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass in Pass-Rush-Situations da Dee Ford spielen wird, weil einfach Dee Ford gegen Mekhi Becton das größte Mismatch ist im Passing-Game. Also beim Pass-Rush, meine ich, Entschuldigung.
Ja, wir haben auf der anderen Seite George Fenn stehen, der kam von den Seahawks. Ich glaube, der war nicht mal Starter bei denen. deswegen müsste man überlegen, wo da wirklich die Schwachstelle ist.
Gut, okay. Das...
ja, der Fan hat sogar, meine ich, teilweise dann verkappten Tight End gespielt.
Ach, George Fan meint ihr?
Ja.
Ach du Scheiße, okay, dann habt ihr schon mal 30 Holding Penalties mindestens.
Das ging aber nicht.
Ja, dann kommen wir doch mal zu den Keys to Win. Fangen wir doch erstmal mit unseren Jets-Gästen an. Wo seht ihr eure Keys to Win?
Ja, wenn sich jetzt nicht Le'Veon Bell verletzt hätte, hätte ich gesagt, wir können eigentlich nur übers Laufspiel was machen. Inwieweit das jetzt umsetzbar ist, mit einem Rookie und einem relativ alten Running Back, muss man sehen. Ja, ich sag mal, wir können das Spiel nur über die Defense gewinnen, wenn wir nicht in der Lage sind, irgendwie 2, 3 Defensive Big Plays zu machen und irgendwie Turnover zu erzwingen, dann werden wir keine Chance haben. Also wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht früh hinterherlaufen müssen, dass wir das irgendwie close halten und nicht irgendwie mit zwei Scores hinten liegen, dann wird es nämlich nichts mehr. Also wenn wir kommen müssen, sage ich mal, dann wird es wahrscheinlich nichts werden.
Ah, guck mal, das ist witzig. So unterschiedlich können die Meinungen sein. Ich glaube nämlich, wir sind viel mehr auf die Offense angewiesen, dass wir das gewinnen, beziehungsweise auf eine Leistungssteigerung in der Offense. Das wäre der Key-to-Win für mich, dass das Passspiel ins Laufen kommt und unsere Offense etwas länger auf dem Feld bleibt, weil wenn man sich die Statistiken auch vom letzten Spiel anguckt, dann haben die Jets an und für sich relativ wenig zugelassen. Allen hatte 6,8 Yards per Pass-Attempt, das ist richtig wenig. Die Running Backs der Bills sind bei 18 Carries für 41 Yards gelaufen, also 2 Quietsch. Das war eigentlich schon eine relativ gute Defense-Leistung, auch wenn man das am Anfang irgendwie der Zugriff nicht da war. Aber nachdem Pierre Desir gebencht worden ist, sah das eigentlich relativ okay aus in der Defense, fand ich. Die sie jetzt in der ersten Halbzeit 4 von 4 zugelassen, unser Cornerback, für 43 Yards und 2 Touchdowns. Und für mich ist der Key to Win eigentlich, dass man die Offensive ans Laufen kriegt, damit die Defense ein bisschen Verschnaufpausen kriegt und nicht wie letztes Mal zu Beginn, ich meine, es waren 3 Three and Outs in Folge, dann bricht irgendwann jede Defense. Also für mich wäre der Key to Win, vielleicht eure Cornerback-Problematik auszunutzen und vielleicht über das Passspiel mal ein bisschen länger auf dem Feld zu bleiben.
Ja, Moritz, wo sind denn die Keys to Win für die 49ers?
Also ich glaube wirklich, ein Key to Win sagen müssen, ist das Jimmy Garoppolo. Er sollte wirklich eine Leistungssteigerung hinlegen zum ersten Spiel. Und abgesehen von Garoppolo würde ich auf jeden Fall sagen, unser Pass Rush, unser Aushängeschild, also das Aushängeschild unserer Defense vor allen Dingen, muss eigentlich die ganze Zeit im Gesicht von Sam Darnold sein und nicht irgendwo anders, sondern genau in seinem Gesicht. Weil wenn wir jetzt mit unserem Cornerback-Problem wieder was anfangen, dass Sam Darnold auf einmal da gefühlt einen Tee trinken kann hinten, kommen wir da ganz, ganz schnell in die Bredouille. Und ich glaube, das Run-Game mit Adam Gase ist ja jetzt eh nicht so top of the pop. Da ist ja eigentlich eher so unsere Schwäche auch in der Run-Defense. Also dass wir vielleicht nochmal gucken, dass wir halt wirklich auch da wirklich den Run stoppen und dann Sam Darnold dazu zwingen, uns zu schlagen. Und offensiv würde ich auch sagen, neben Jimmy Garoppolo natürlich unser Running Game. Wir müssen wieder wie letztes Jahr anfangen, dass wir unser Running Game aufbauen, dass wir die Uhr kontrollieren, vor allen Dingen jetzt gegen die Jets. Und wenn Garoppolo noch so ein bisschen am Straucheln ist, Anfang der Saison, alle sind noch nicht so richtig eingestimmt, dass wir halt wirklich viel Time of Possession haben, den Ball laufen, erfolgreich und dann auch darauf das Passing Game aufbauen können. Insbesondere gegen die Jets jetzt.
Ja, das könnte eigentlich schwierig werden. Also wenn wir eine Stärke haben, dann ist es unsere Run-Defense. Die hat eigentlich in der letzten Saison gut ausgesehen. Die hat gegen die Bills gut ausgesehen. Wo wir Probleme haben, sind mobile Quarterbacks. Den habt ihr nicht. Ja. Also ich habe euer Run-Spiel letztes Jahr sehr gerne angeguckt. Das hat mir sehr imponiert. Aber ich denke, da könntet ihr eventuell Probleme kriegen gegen die Jets.
Da bin ich auch bei Knut. Das mit Zahlen zu unterlegen, letztes Jahr 3,12 Yards per Rush war der zweitbeste Wert in der gesamten Liga.
Wird auf jeden Fall ein spannendes Matchup, weil bei den Niners kommen halt das Three-Headed Monster im Running Back Backfield und du kannst nicht wirklich dich auf einen einstellen. Die sind alle ein bisschen unterschiedlich mit Coleman, Mostert und
McKinnon,
McKinnon, genau. Dann haben wir auch noch Jeff Wilson und Kyle Juszczyk, die zur Not mal bei kurzen Situationen, wenn es wirklich auf die Fresse Football ist, reinkommen und den Ball laufen. Und wir hatten letztes Jahr auch über 5, irgendwas Yards per Carry als Average. Ich glaube, das wird wirklich, Kyle Shanahan wird auf jeden Fall versuchen, schnell und von Anfang an den Ball zu rennen. Um auch so ein bisschen den Druck von Jimmy runterzunehmen.
Ja, vor allem könnte sich bei uns nicht nur auf die Running Backs konzentrieren, was das Laufspiel angeht. Ich sage nur, letztes Spiel, dieser geile Lauf von George Kittle, dann, wenn Debo wieder fit ist, was bei euch zum Glück nicht ist, Debo ist eine Gefahr im Laufspiel. Und ich denke mal, er wird auch Brandon Ayuk irgendeine Möglichkeit finden. Also bei uns ist auch viel das Game Planning, wo ihr ja anscheinend mit Adam Gase so ein kleines Problem habt.
ja.
In der Offensive auf jeden Fall. Defensiv geht's.
Dezent, ja. Also nur mal, um mal zu verdeutlichen, was wir so haben. Unser Coach lässt bei 2. und 10 gerne den Inside Run laufen.
Aber das ist eigentlich sogar noch smart, bei 2. und 10 Inside Run zu laufen. Das machen viele Coaches, ja, um sich die Yards zurückzuholen, damit das Third Down nicht so lang ist.
Genau, bei uns ist aber, danach kommt bei uns aber dann meistens Third and 11. So erfolgreich sind unsere Inside Runs. Ja, es ist halt zu absehbar bei uns, ne, was das angeht. Und zum Beispiel Mikael Becton wurde im Camp beobachtet und alle haben gesagt, ja gut, Passblocking hat er noch ein bisschen Probleme, aber sein Runblocking ist extrem gut. Und das ganze Spiel gegen die Bills sind wir nicht einmal über links gelaufen, nicht einmal über seine Seite gelaufen, obwohl dauernd Berichte aus dem Training kamen, dass er sonst wen auf den Hintern gesetzt hat im Runblock und man nutzt einfach die Stärken der Spieler, die man hat, nicht aus, sondern er spielt einfach sein System so runter mit dem, was da ist, ohne das halt ein bisschen anzupassen. Das ist so eigentlich das größte Manko, was man ihm vorwerfen muss. Vielleicht da seid ihr schon gesegnet mit eurem Coach.
Vielleicht noch einen Punkt, den wir ansprechen können, der auch definitiv kommen wird, den wir bei den Cardinals nicht so oft gesehen haben, ist, dass wir unsere Receiver mit ins Running Game wieder einbauen. Gegen die Cardinals. Normalerweise habt ihr, wenn ihr, du hast ja gesagt, du hast unser System, also unsere letztes Jahr mit angeguckt, vor allem das Running Game. Und ist bestimmt aufgefallen, dass wir sehr, sehr viel Motion einbauen. Wir haben ja die höchsten Motion Rate. Und der Defense weiß halt nie, wo zur Hölle ist jetzt der Ball, wer kriegt den Ball, ist es jetzt auf einmal der Receiver, der in Ender Road läuft, ist es der Running Back, der kommt, oder ist es dann doch der andere Receiver, der den Ball zugepitcht bekommt. Ich glaube, Luke Kuechly bei der 51-13 Klatsche gegen die Panthers letztes Jahr kann ein Lied von singen. Er stand bei einigen Plays down, stand dann nach dem Play noch auf der Stelle und hat sich gedacht, was zur Hölle ist jetzt gerade passiert. Das müssen wir definitiv wieder mit einbauen. Das haben wir gegen die Cardinals überhaupt nicht gemacht.
Habt ihr denn zurzeit die Receiver dafür, die das auch können? Weil Debo Samuel ist ja dafür irgendwie auch prädestiniert, mit dem Ball in der Hand vielleicht auch noch mal einen Tackle zu brechen.
Ja, also wenn Brandon Ayuk zurückkommt, auf jeden Fall. Der hatte ja letztes Jahr, ich weiß genau die Statistik nicht mehr, aber auf jeden Fall mit der beste Running Receiver im College, wenn ich es mal so nennen darf. Dante Pettis ist ja eigentlich auch genau aus dem Grund mal getraffelt worden vor 2018 in der zweiten Runde. Und ist ja auch Punt Returner und der kann es auch. Und eigentlich hätten wir noch Richie James, der ist aber für das Spiel nicht dabei. Ja, also Trent Taylor und Kendrick Byrne können es definitiv eher nicht. Aber die sind auch eher so unser Slot-Receiver, wenn halt wirklich die Ärzte drauf ankommen müssen.
Ja, wie gesagt, letztes Jahr war das echt beeindruckend. Ich musste mir das oft angucken, weil mein bester Freund Christian, Grüße gehen raus, ist auch 49ers-Fan. Und der hat mich irgendwie nach jedem Spieltag zugeballert mit WhatsApp-Videos, mit irgendwelchen Blocking-Schemes der 49ers. Und gesagt, ich guck mal hier und guck mal da. Und ja, das konnte man sich schon echt gut angucken als neutraler Beobachter. Das war schon sehr innovativ teilweise.
Und warum ist er dann nicht im Niner Empire Germany?
Keine Ahnung. Ich bin nicht für eure Kaltakquise zuständig.
Wenn er aus Schleswig-Holstein kommt, soll er sich mal bei mir melden.
Ja, also er wird sich auf jeden Fall anhören. Ich habe ihn schon gebrieft und ja, vielleicht hört ihr bald von ihm.
Ja, dann wollen wir doch mal zu den Tipps kommen. Fangen wir mal mit den Gästen an. Wie ist denn euer Tipp fürs Spiel? Felix?
Ich glaube, das wird ein richtig zähes Spiel, wenn ich jetzt so höre, dass bei euch offensiv auch noch nicht so viel gelaufen ist und dass sie unsere Stärken dann hoffentlich gegenseitig so ein bisschen aufheben werden, vor allem wenn ihr im Ballbesitz seid. Ich tippe mal auf ein 17 zu ja, 7 für die 49ers.
Also ich kann nicht gegen uns tippen, auch wenn es realistisch wäre. Deswegen tippe ich auf ein 17-14 für uns. Einfach so.
Dann will ich einfach mal weitermachen. Ich glaube, dass Garoppolo zurückfinden wird und Kyle Shanahan jetzt auch mal allen zeigen wird. Wird nicht sein komplettes Playbook auspacken, das auf keinen Fall. Aber ich würde mal rechnen mit 31 zu 14. Für die Niners natürlich.
Für die... Ach so.
Nee, sorry, das kriege ich nicht übers Herz. Und wenn ihr mit Adam Gase 31 Punkte gegen uns scoret, dann trete ich aus Niner Empire Germany aus.
Boah, das haben wir jetzt alle gehört.
Ja. Das wird nachher bestimmt rausgeschnitten.
Ja, dann mache ich mal weiter. Ich denke, wir kommen zurück auf die Siegestraße und wer noch nicht den besten Football spielen, der kommt hoffentlich ein bisschen später des Jahres und werden aber gewinnen. Es wird lange vielleicht eng bleiben, aber am Ende setzen wir uns mit 20 zu 10 durch.
Ja, ich habe letztes Jahr bis auf den Super Bowl immer schön 21 zu 17 getippt und wir haben gewonnen. Deswegen bleibe ich mal beim 21 zu 17 und hoffe, dass es wieder Glück bringt. letztes Jahr beim Super Bowl war ich ein bisschen euphorischer und es ist nach hinten losgegangen.
24 zu 17 oder was?
Nee! Also ich lag mit dem 20-10 bis zum dritten Quarter schon nicht so ganz verkehrt.
Bist du schuld, dass ihr verloren habt, oder was?
Wahrscheinlich. Nein, gut. Ich glaube eher die nachlassende Leistung in den letzten 10 Minuten. Aber das ist was anderes.
Ja. Das wollen wir irgendwie aufwärmen. Ich habe mal eine andere Frage, ne? Ihr seid ja von der Westküste. Inwiefern beeinträchtigt das ein Team von der Westküste, wenn ihr um 13 Uhr an der Ostküste spielen müssen? Ist das ein Vorteil für uns oder stecken die Spieler das so weg?
Also wenn das so läuft wie letztes Jahr, das Team ist ja früher, also die 49ers, was die ja anders machen als viele andere Westküstenteams, ist, die reisen schon ein paar Tage früher an, um sich zu akklimatisieren und die bleiben dann auch, also nach dem Spiel gegen euch bleiben sie dann auch in der Nähe von New York, die reisen nicht zurück und also ich denke mal, die 49ers haben einen guten Mittelweg gefunden, um das zu kompensieren. Ich weiß, worauf du ansprichst. Es ist ja auch dieses typische London-Spiel-Dilemma, ne? Dass Teams, die auch mal Jetlag haben, dann schlechter spielen. Und wie gesagt, ich finde, die 49ers haben das letztes Jahr schon gut gemacht. Die reisen früher an, um sich zu akklimatisieren und bleiben dann auch da und haben nicht diese Reisestrapazen. Moritz, kannst du dazu mehr sagen?
Also ich glaube jetzt nicht, dass es so einen großen Unterschied machen wird. Es sind jetzt in Anführungszeichen nur 3 Stunden. Es ist 13 Uhr, das ist schon ein bisschen extrem. Und ich glaube, Stand jetzt, also am Donnerstag, wenn wir die Folge aufnehmen, sind sie auch noch gar nicht losgeflogen. Oder fliegen, ich weiß nicht, ob wir heute losfliegen, vielleicht wisst ihr da mehr. Also man sagt immer so, 48 bis 72 Stunden braucht man also Akklimatisation. In der neuen Zeitzone. Ich weiß nicht, wie es bei 3 Stunden Zeitunterschied nur ist. Aber die Niners haben, wie gesagt, letztes Jahr gut hinbekommen. Und es ist auch ein NFL-Team, da kann man schon mal erwarten, dass sie sowas auch einplanen und hinbekommen können.
Also ich bin schon mal von New York nach San Francisco geflogen und auch wenn es nur 3 Stunden sind, man merkt das schon irgendwie, ne? Jeder Mensch hat so eine innere Uhr und 13 Uhr New York ist 10 Uhr San Francisco und ich weiß nicht, ob jeder Körper darauf ausgelegt ist, um 10 Uhr morgens schon Höchstleistung zu bringen, wenn man das gewohnt eine andere Zeit macht.
Aber dafür haben sie auch extra Angestellte, die dafür sorgen, dass sie die Spiele im schönen Schlafrhythmus im Flugzeug annehmen und dann auch extra schlafen und schlafen müssen. Und wie gesagt, das sind professionelle Sportler, die sollten sowas eigentlich
beherrschen. Das stimmt schon.
Also wenn nicht, dann
du merkst schon, wir klammern uns an jeden Strohhalm.
Ja. Aber ich meine, wenn man sowas nicht beherrscht als professionelles Team, dann tut es mir leid, dann hast du es einfach irgendwo nicht verdient, da zu spielen.
Ja, und als europäischer 49ers-Fan kann ich dir sagen, ich genieße die Ostküstenspiele der 49ers.
Ja, das mag ich gerne glauben. Ich glaube, wir hatten letztes Jahr ein Spiel im späten Spot oder Slot. Oh, ich habe es Montag verflucht, ey. Also ich war Montag so froh, dass wir sonst immer 19 Uhr spielen. Das ist schon gut. Sonst jeden Sonntag bis 1 Uhr nachts wach bleiben, ist auch nichts für jeden.
Ich bin letztes Jahr für jedes Spiel wach geblieben, aber naja, es lohnt sich auch. Letztes Jahr auch, aber für uns.
Ja, würde ich auch machen.
Ich wollte sagen, bei euch hat es sich ja auch gelohnt, um sich bei uns dann Spiele wie gegen die Patriots anzugucken, ist das was anderes.
Ja, obwohl es war nach dem Thursday-Night-Spiel dann doch schon sehr interessant, erst die Nacht durchmachen, ein Käffchen trinken, zur Arbeit gehen und da den ganzen Tag nur Käffchen trinken.
Ja, ja. Wenn man so einen Job gefunden hat, ist gut.
Ich bin Bürokaufmann, ich sitze im Büro, von daher geht das einigermaßen.
Ja, wenn ihr noch jemanden sucht, sagt Bescheid, das können wir auch gut.
Okay. Also ich bin Student, ich nehme einfach frei.
Ja, dann haben wir alles zum Spiel gesagt. Dann würde ich auch sagen, sind wir langsam am Ende angekommen. Ich möchte mich dann von meinen Gästen verabschieden, von Felix.
Danke für die Einladung, war sehr nett mit euch.
Von Knut.
Ja, von mir natürlich auch vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
Von Moritz.
Bis zum nächsten Mal.
Von Jan.
Ja, hat Spaß gemacht. Und an alle Jets-Fans, ich drücke euch natürlich ab Woche 3 die Daumen.
Ja,
wir euch auch.
Ich wünsche euch allen ein schönes Spiel. Verfolgt uns, folgt unserem Podcast, folgt dem Niner Empire Germany. Ihr findet uns überall bei Twitter, Instagram und bei Facebook unter @49ersEmpireGER. Ja, und wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn es dann heißt, wir bleiben in New York. Tschüss.
It's an empire, not a nation.